Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Spaghetti Bolognese, dem Podcast für schwer erziehbare Konservative. Mein Name ist Flo und neben mir sitzen einmal wieder Vincent und Lorenz. Moin Jungs, ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ihr seid jeden Tag hier, das sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, aber man freut sich auch über alltägliche Dinge.
Grüezli.
Ein wunderschön.
Ja, wir haben heute mächtig viel zu tun. Einmal beschäftigen wir uns mit dem Krieg in der Ukraine, das ernsteste Thema, gleich am Anfang, die Schlacht um Bachmut tobt, sie wogt hin und her. Mittlerweile werden da auch die Friktionen im ukrainischen und russischen Lager sichtbar. Die Seiten beginnen sich untereinander zu zerstreiten und wir friemeln das für euch auf. Gleich danach geht es zu den unmittelbaren Schockwellen, die von der Ukraine nach ganz Europa quasi ausstrahlen. Armut in Deutschland, immer mehr Leute werden arm, können sich nur noch die nötigsten Dinge leisten. Wir sagen euch, wie schlimm es wirklich ist und zappen dann quasi weiter zu den Leuten, die ganz und gar nicht arm sind, nämlich vielen deutschen Journalisten, die von der Bundesrepublik, von der Bundesregierung für besonders feine Aufträge bezuschusst werden. Das nimmt manchmal interessante Form an. Darüber klärt uns dann Vince auf, bevor wir zu einer anderen sehr lustigen Lebensform wechseln, nämlich zu Jeremy Fragrance. Wer den nicht kennt, muss ihn kennenlernen und dafür sind wir natürlich sehr gerne zur Stelle, liebe Freunde. Von Jeremy Fragrance geht es auf die britischen Inseln. Dort hat sich die Regierung in London, Downing Street 10, für eine ausgefallene Form der Migrationspolitik entschieden, von der sie selber gar nicht weiß, ob sie sogar mit nationalem Recht vereinbar ist. Das klingt irre, kein Problem, wir erklären es euch. Und ich glaube, das ist ein ganz geiler Mix an Themen. Lorenz, du hattest dich jetzt im Vorfeld der Sendung viel mit der Schlacht um Bachmut auseinandergesetzt. Wir alle kennen die Bilder und die teils wirklich schockierenden Nachrichten. Erzähl mal, was ist das jetzt? Ist das wirklich die Knochenmühle, als sie immer dargestellt wird?
Das ist von außen ein wenig schwer zu entscheiden. Also selbst die großen Medien blicken bei den Informationen nicht ganz durch. Es wird viel gemutmaßt, viel gerätselt. Tatsache ist, in Bachmut wird seit mittlerweile 8 Monaten gekämpft. Und sofern man den Drohnen- und Videoaufnahmen, die von dieser Stadt existieren, Glauben schenken darf, steht von der Stadt an für sich auch tatsächlich nicht mehr viel. Sie wird trotzdem von den Ukrainern recht erbittert gehalten und von den Russen recht erbittert gekämpft. Soweit ich weiß, ist die derzeitige Lage, dass die Russen jetzt so eine Art Halbzange.
Das ist so eine Zangenbewegung.
So eine Zangenbewegung um die Stadt gebildet haben. Die Stadt liegt im Donbass. Es halten sich trotz des hohen Grades an Zerstörung immer noch Menschen in der Stadt auf. Also
weißt du, wie viele ungefähr?
Nee, das hatte ich jetzt nirgendwo gesehen.
Ich hatte mal einige tausend Soldaten der Ukraine, die da noch die Stellung halten und auch ungefähr so.
Ach so, ja, aber ich meinte jetzt Zivilisten, die tatsächlich auch immer noch in der Stadt sind. Wohl aus verschiedenen Gründen. Also einige Journalisten sagten, es wären teilweise alte Menschen, die halt einfach sagen, hier, die Stadt kenne ich. Ich sterbe ehrlich gesagt lieber in einem Ort, den ich kenne, als dass ich irgendwo hingehe und überlebe, wo ich niemanden kenne und wo ich mich überhaupt nicht auskenne.
Was schon bemerkenswert ist.
Ja. Und zweitens, das gehört natürlich auch zur Faktentreue dazu. Der Donbass ist eine Region, wo die meisten Leute sich selbst als Russen sehen. Das heißt tatsächlich, das hatten viele Journalisten erzählt, haben ihnen die Leute in dieser Stadt auch teilweise erzählt, dass sie eigentlich hoffen, dass die Stadt in die Hände der Russen fällt.
Das heißt, die warten quasi darauf, dass die Front sich quasi über sie hinweg bewegt.
Richtig.
Sie das ist auch eine gruselige Vorstellung ist.
Dass identifizieren sich offenbar mehr mit der einrückenden Armee als mit der Verteidigung. So, warum wird die Stadt so embittert umkämpft?
Genau, erzähl's uns.
Auch das ist nicht ganz klar, es ist, sagen wir mal, umstritten, wie strategisch wichtig diese Stadt eigentlich ist. Selenskyj hat jetzt kürzlich in einer Rede betont, dass sollte Bachmut fallen, das gravierende Auswirkungen auf den Kriegsverlauf hätte und sich dann die Kämpfe weiter ins Land verlagern könnten oder auf andere Frontabschnitte. Es wird zudem von ukrainischer Seite teilweise damit argumentiert, was wohl definitiv auch so ist, dass die russischen Verluste in der Stadt deutlich höher sind als die ukrainischen, dass man also quasi versuchen sollte, die Russen in der Stadt zu halten, um sie quasi ausbluten zu lassen. Es gibt aber auch ukrainische Fürsprecher, wie zum Beispiel Obergeneral Herr Siluschny. Heißt der Mann so?
Ja, Namen sind manchmal schwierig.
Saluschny, genau. So, Verzeihung. Herrn Saluschny, der erst kürzlich in einem Interview erklärte, dass er nicht versteht, warum die Stadt noch gehalten wird und er das für Unsinn hält.
Genau, das war ja auch eine der Sachen, die so interessant ist, dass sich jetzt quasi auch die Seiten untereinander ein bisschen verkrachen, wenn es darum geht, wie geht es jetzt weiter hier in Bachmut.
Ganz recht. Es gibt sowohl unter den Ukrainern als auch unter den Russen Streit. Herr Saluschny hat sich quasi in dieser Frage ein wenig mit Selenskyj angelegt. Es gibt auch Vermutungen, dass dahinter nicht nur rein militärische Interessen zerstehen, sondern auch eine Machtfrage. Und zwar ist Saluschny wohl recht populär in der Ukraine als Militärgeneral. Und einige vermuten, dass er versuchen könnte, bei der nächsten Präsidentschaftswahl als Kandidat anzutreten. Auf der russischen Seite hat der Chef der Wagner-Truppe, Prigorosch.
Das ist echt ein Kampf mit ausländischen Namen teilweise.
Moment, Prigoschin, Verzeihung. Prigoschin. Herr Prigoschin, Leiter der umstrittenen Wagner-Gruppe, hat Putin indirekt, sage ich mal, gedroht, indem er gesagt hat, die Versorgung hier vor Ort ist schlecht, ihr müsst uns mehr Munition liefern. Andernfalls könnte es sein, dass die Stadt fällt und dass dann könnten die...
Die gesamte Front könnte kollabieren, glaube ich, war sogar die Wortwahl.
Auch wieder die Frage ist, wie realistisch diese Drohung ist und wie taktisch diese Drohung ist.
Und auch bei Prigozhin wurde immer wieder gesagt, dass er sich auch Hoffnung auf politische Ämter machte übrigens. Also das ist so ein bisschen...
Ich finde es aus der deutschen Perspektive relativ interessant. Ich habe den Eindruck, das ist stark geschiftet die letzten Wochen zwischen... Bachmut ist total wichtig und dort wird der Krieg entschieden, das ist eine entscheidende Schlacht.
Ja.
Und jetzt mehren sich die Stimmen in den großen Medien, die ja meistens sehr pro-ukrainisch sind, die jetzt sagen, ach naja, Bachmut ist ja nur eine Stadt und so, wo ich eher den Eindruck bekomme, dass das die Ukraine leider Gottes zu verlieren scheint und dass es da massive Probleme gibt und dass da die Russen gerade scheinbar eher am längeren Hebel sitzen aktuell.
Was eine coole Beobachtung ist, weil es ist ja de facto die Tatsache, dass wir quasi auch als deutsche Medienlandschaft Teil eines quasi pro-ukrainischen Blocks sind, der natürlich dann auch alle die Dynamiken mitmacht, die quasi in diesem ganzen Feld der Kriegsberichterstattung einfach auch auftreten. Ich glaube, hätte die Ukraine jetzt diese Schlacht, man weiß es ja jetzt noch nicht zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, aber würde diese Schlacht anders verlaufen, kann ich mir vorstellen, dass die Berichterstattung auch anders ausfallen würde.
Ja, dieses Drehen der Fakten geht natürlich auch von beiden Seiten. Also es
wurden
von russischer Seite Aufnahmen verbreitet, wo Prigozhin auf einem Dach in Bachmut steht und quasi verkündet hat, naja, die Stadt ist quasi eigentlich schon halb in unserer Hand. Und dann kam hinterher raus, das Video wurde irgendwie in einem Vorort von Prigozhin aufgenommen und es stellte einfach nicht das dar, was halt dargestellt werden sollte. Natürlich auf beiden Seiten muss man die Informationen auch immer danach hinterfragen, was taktisch ist.
Das ist halt dieser Nebel
des Krieges. Ja, genau. Also was taktisch ist, ich meine, was der Taktik des jeweiligen Lagers entsprechen könnte.
Und wenn wir da mal so in die Vogelperspektive gehen, quasi rauszoomen dann mal auf diese ganzen Wirkungen blicken, die von der Ukraine und dem Gefecht und dem Krieg dort wenn wir hochskalieren, auch in Deutschland halt alles ankommen. Denn sehen wir ganz klar, Vincent hat dir für uns recherchiert, dass nicht zuletzt diese Ereignisse und natürlich auch das, was alles mit der Schlacht zu tun hat, sich auch auf das Wohlstandsgefälle in Deutschland auswirken und dass dieses Gefälle immer, 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 immer krasser wird. Was hast du da für uns rausgefunden, Vincent?
Ja, also ich persönlich gar nicht so viel. Das war eine Umfrage im Auftrag der Postbank, über den die Welt berichtet hat. Ich bin aber über den Artikel gestolpert.
Über den wir übrigens auch berichtet haben, wohlgemerkt.
Über den wir auch berichtet haben, ja, stimmt. Man muss sein eigenes Licht auch nicht immer unter den Scheffel stellen. Auf jeden Fall kommt jetzt ein kleines Zahlenbombardement und es ist mehr oder weniger schockierend, obwohl man es schon weiß, aber ich finde es dann schon nochmal krass, das in konkreten Zahlen zu lesen, was da aktuell in Deutschland so ökonomisch los ist. Im Februar 2023 waren Lebensmittel um 21,8% teurer als im Februar 2022 innerhalb eines Jahres. Jeder dritte Deutsche sagt, dass er mittlerweile seine Rücklagen anfassen muss, um normale Alltagskosten zu bezahlen. Selbst das ist ja noch ein Luxus, weil viele Leute überhaupt keine Rücklagen haben.
Gut, dass ich keine Rücklagen habe.
Genau.
Muss ich die nicht anfassen. Ja.
Wer kein Geld hat, hat auch weniger zu verlieren. Ne? Jeder Sechste hat existenzielle Probleme, sagt er von sich selber, im Sinn von, hat wirklich Sorgen, sich am Ende des Monats den Supermarktbesuch nicht mehr leisten zu können oder laufende Rechnungen zu finanzieren. Nur 3,6% sind in so einer guten Lage, dass sie von sich sagen können, dass sie wenig bis überhaupt nichts bemerken. Und 58,1% sagen das genaue Gegenteil. Sie spüren in ihrem Alltag, dass alles teurer geworden ist, nicht nur Lebensmittel.
Wo habt ihr das am meisten gemerkt, wenn ihr in den Supermarkt geht? Was ist das Produkt, das euch am meisten annervt, wenn ihr das kaufen müsst?
Weil Fleisch ja. Ist sehr hart geworden. Also normalerweise war es ja so um die 4-5 Euro. Jetzt ist eigentlich bei so, ich weiß nicht, normalem Hackfleisch oder irgendwie mal so einem Steak oder
da
so.
Da muss ich sagen, so. Ich muss gestehen, ich kaufe kaum noch Fleisch, weil seitdem die Preise hoch sind. Ich lebe eigentlich größtenteils jetzt mittlerweile vegetarisch, deswegen.
Ja, ich habe Hühnerherzen für mich entdeckt. Die sind tatsächlich das billigste Fleisch,
was man
zurzeit in Supermärkten kriegt. Deswegen hat man mich jetzt auch in der Redaktion ja schon öfters
Hühnerherzen in der Küche braten. Musst du mal für uns machen. Ich würde mal gerne wissen, wie die schmecken. Bei dir, Vincent?
Gute Frage. Katzenfutter auch? Es fällt natürlich in Fleisch mit rein.
Ich hoffe für deine Katzen und nicht für dich.
Signifikant teurer geworden, ja, für meine beiden Kater. Das fällt auf, wenn man das auch regelmäßig kaufen muss.
Mhm. Wie teuer ist deine Packung?
Von diesen Dosen jetzt, die sind jetzt locker 30 Cent teurer oder so.
Puh, okay.
Im Vergleich zu früher, also so von 80 Cent auf 1,10 oder so, würde ich grob sagen.
Wenn es nicht mehr für deine beiden Kater ist, dann weißt du, dass es wirklich teuer geworden ist.
Das stimmt, ja, vielleicht kommen wir auch noch dahin, weil das ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt ja immer Höhen und Tiefen
ja, genau.
in der Wirtschaft, aber die Deutschen sind auch pessimistischer als je zuvor. Nur noch 11,6% glauben, dass sich ihr Lebensstandard künftig verbessern wird. Mit anderen Worten, fast 9 von 10 gehen nicht davon aus, dass sich das signifikant noch verbessert mittelfristig. Weniger als ein Drittel, nämlich 31,8%, gehen davon aus, dass sich der Lebensstandard stabil halten wird.
Krass.
Mit anderen Worten, immer noch 2 von 3 sagen, es geht sogar noch weiter runter.
Genau.
Und ja, mehr als die Hälfte rechnet damit, dass sich der Lebensstandard dauerhaft verschlechtern wird. Wahrscheinlich waren dann noch so 10% dabei, die keine Angabe gemacht haben oder so, aber die Mehrheit der Leute sind schon sehr, sehr negativ eingestellt. Und wir haben auch den größten Kaufkraftschwund, was natürlich daran liegt, dass, obwohl die Löhne leicht gestiegen sind, die Inflation viel mehr dazu raufgekommen ist und die Deutschen jetzt de facto weniger Geld zum Ausgeben haben. Und wir haben den größten Kaufkraftschwund seit Bestehen dieses Staates, seit 1949.
Das ist wirklich, das sind wirklich erschreckende Zahlen. Du hattest recht in deiner Ankündigung. Das ist kein bisschen untertrieben. Kommen wir mal zu Leuten, zu diesen 13%, hattest du, glaube ich, gesagt.
Nee, ich glaube 3,6%.
Die gesagt haben, dass sie das gar nicht bemerken im Supermarkt, ne?
Das stimmt. Es gibt noch Leute hier und da, die keinen Hunger leiden müssen. Im Gegenteil. Dazu zählt vor allem die gute Linda Zervakis.
Zum Bleistift, genau.
Ich glaube, wenn die Frau Hühnerherzen ist, dann freiwillig. Und naja.
Ich glaube, sie geht gleich zu Käfern über.
Genau. Was ist da passiert? Linda Zervakis kennen bestimmt viele aus Funk und Fernsehen. Die Frau war von 2013 bis 2021 bei der Tagesschau und ist inzwischen bei ProSieben. Und sie war bei der Republika, das ist eine Internetmedienmesse, im Sommer 2022 in Berlin. Das war eine der ersten Aufträge, wo ich mit der JF hingehen musste und eine Reportage drüber geschrieben habe, über diese 3 Tage dort. Und dort hat sie eben unter anderem so circa 20 Minuten lang Olaf Scholz interviewt.
Das hast du da auch beobachtet quasi?
Das habe ich da auch gesehen, da war ich auch im Publikum.
Ja.
Und naja, das ist jetzt alles nicht mehr ganz so gut gealtert, weil jetzt eben rauskam, dass das Bundeskanzleramt sie bestellt hat. Mutmaßlich, das weiß man nicht genau, aber möglicherweise sogar die Fragen noch mit ausgesucht hat, aber sie explizit bestellt hat. Und ihr dafür 1.130,50 Euro überwiesen hat, wo es noch wichtig war, für im Statement zu betonen, dass das kein Honorar war, sondern irgendwie eine Kostenpauschale oder sowas. Also juristische Feinheiten, was macht das für einen Unterschied, wenn es auf deinem Konto landet?
Genau.
Naja. Insgesamt, das ist bei weitem kein Einzelfall, hat die Bundesregierung über 1 Million Euro, ich habe es gerade vor mir, 1,3 Millionen Euro an an verschiedene Journalisten überwiesen. Das ist auf eine Anfrage der AfD heraus dann rausgekommen. Und diese ganzen Journalisten werden anonym genannt. Linda Zervakis stand dort als Journalist 97.
Genau, und man muss diese Zahlen quasi erst in komplette Personalien übersetzen.
Genau, und das war im Fall von Linda Zervakis einfach, weil man natürlich nur kurz googeln muss, wer Olaf Scholz damals interviewt hat. Bei anderen Journalisten weiß man gar nicht, wer das überhaupt jetzt war. Ja, aber man kennt die Summen. Und von diesen über 1 Million Euro gingen 875.000 an Journalisten von Deutsche Welle und öffentlich-rechtlichem Rundfunk.
Ja, tatsächlich finde ich es interessant, dass jetzt dieses Interview von Frau Zervakis so im Vordergrund steht. Ist natürlich spannend, aber eigentlich viel brisanter fand ich, dass ja tatsächlich ein Journalist der Konkurrenz beim ZDF bei einem anderen anonymen Journalisten, also bezüglich eines anderen anonymen Journalisten nachgefragt hatte, wofür diese Zahlungen waren. Und dann kam heraus, dass ein Journalist, der namentlich noch nicht identifiziert ist, dafür bezahlt wurde, dass er Werbevideos für die Impfkampagne für die Bundesregierung produziert hat. Das ist ja schon sehr brisant. Ich meine, das war keine unumstrittene politische Maßnahme. Und gerade von Seiten der Presse, der ja ohnehin schon vorgeworfen wird, da ein wenig einseitig berichtet zu haben, dass dann jetzt herauskommt, dass buchstäblich Journalisten des öffentlichen Rundfunks die Werbefilme für diese politische Kampagne produziert haben. Es überrascht mich eigentlich, dass das zurzeit im Vergleich zu dieser Moderation so wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Naja, ja, es gibt ja noch andere interessante Sachen.
Das stimmt. Ich glaube, das liegt daran, dass man bei diesem Journalisten noch nicht weiß, wer es ist.
Genau.
Aber die Tatsache an die für Tatsache, sich ist eigentlich schon
die ist krass.
Bemerkenswert,
sag ich mal. Ich muss mich auch selber kurz mal hier Fakten checken. Es waren nicht 1,3, sondern 1,5 Millionen Euro. Also Korrektiv hier zuhört, ich habe mich korrigiert, es war sogar noch mehr. Was ich aus der Antwort der Bundesregierung auch noch sehr interessant fand, dass sie geschrieben hat, sie könne aus Staatswohlgründen nicht sagen, welche Journalisten vom BND bezahlt wurden und mit wie viel. Dass Nachrichtendienste Journalisten bezahlen, kann man sich so ein bisschen denken, aber wenn man es implizit nochmal in einem Statement bekommt, weil warum sollten sie sowas betonen, wenn das überhaupt nicht passiert ist, finde ich dann doch auch ein bisschen, das hat nochmal ein eigenes Geschmäckle. Und es ist generell für Journalisten schwierig, solche privaten Aufträge irgendwie anzunehmen. Aber wenn man sowieso schon öffentlich-rechtlicher Journalist ist, der von der Allgemeinheit bezahlt wird, und dann von der Bundesregierung, die auch von der Allgemeinheit bezahlt wird, einseitige Werbefilme dreht, dann frage ich mich, wofür haben wir noch PR-Kampagnen und Pressesprecher und so weiter, wenn Journalisten diese Aufgabe übernehmen.
Na, und es geht, ich glaube, um auch nochmal das transparent zu machen für unsere Hörer, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie sagen, die Journalisten sollten kein Geld für ihre Arbeit bekommen, weil natürlich, wenn die Aufträge bekommen, zumal als freie Journalisten, dann ist es natürlich klar, dass sie dafür auch bezahlt werden sollten. Der Punkt ist nur, dass wenn die Grenzen zum Teil aufweichen können zwischen dieser journalistischen Arbeit und zwischen reiner PR-Aktion oder zwischen Agenda-Setting für quasi behördliche Stellen. Und das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich de facto überhaupt nicht wissen, was diese Journalisten, die jetzt zum Beispiel vom BND bezahlt wurden, was sie da gemacht haben. Weil man kann sich das ja nur denken, vielleicht haben die Medientraining gemacht oder Sprechtraining. Oder aber genau wissen tut es keiner, weil es wird ja auch gesagt, okay, das können wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen, was denkt ihr denn?
Ich habe eigentlich mal gehört, dass man sich als Journalist nicht mal auf einen Döner einladen lassen sollte, weil man seine komplette Integrität möglichst bewahrt, indem man finanziell unabhängig ist.
Dann habe ich aber deine Integrität schon mal zerstört. Weil
wir sind aber beide Journalisten und ich habe keine Macht über dich.
Ich dachte, du darfst dich gar nicht zum Döner einladen lassen.
Doch, privat schon, aber nicht im Kontext von Arbeit und von Leuten, über die oder mit denen du berichtest.
Okay. Also dem reinen Ideal, vom reinen Ideal her gedacht, wäre das natürlich perfekt. Aber natürlich gibt es auch da Abstufungen, was die Transparenz angeht, würde ich mal sagen. Also keine Ahnung, wenn jetzt Michael Klonowski eine Rede vor der AfD hält, so, dann kann ich mir halt schon denken, ja, okay, der hat dafür Geld bekommen und der redet vor denen, auch weil da natürlich gewisse Sympathien bestehen. Aber es ist ja trotzdem eine offene Sache, wo halt eigentlich jeder Zuschauer oder jeder, der überhaupt nur die Ankündigung dieser Veranstaltung liest, quasi weiß, was Sache ist. Aber wenn Journalisten halt irgendwie heimlich Videos produzieren oder Interviews führen, die vorher abgeklärt sind oder so, es ist halt gerade eben diese Verborgenheit, dass eben nicht klar ist, dass da Gelder fließen, dass da Abhängigkeiten existieren, die ist halt deutlich perfider machen, als wenn man jetzt einfach nur mal irgendwie auf einer Parteieinladung irgendwo eine Rede gehalten hat und dafür Geld bekommen hat oder irgendwie solche Sachen.
Das stimmt, vor allem wenn man ein Privatmedium ist.
Ja. Ja.
Also wenn jemand von der Taz, von der Linkspartei eingeladen wird, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil die Taz ist privat finanziert und sagt von sich selber, ja, wir sind links. Okay, klar, dass da eine gewisse Nähe ist, ist irgendwie zu erwarten. Bei Rundfunk und Bundesregierung und so, ich finde, da sollten höhere Ansprüche gelten einfach.
Es hat deutlich mehr Geschmäckle, ja.
Tja, das ist alles nicht so einfach, vor allem, weil es ja auch eine Transparenzfrage ist. Und weil, wenn ich mich nicht irre, da noch natürlich auch noch Arbeit gemacht werden könnte, wenn es darum geht, für alle, auch für das Publikum natürlich in Deutschland, transparent zu machen, welcher Journalist mit welchen Instanzen irgendwie verbunden ist. Wir machen jetzt mal einen ganz, ganz scharfen Break. Ein Break, der uns straight von Deutschland aus auf die britischen Inseln katapultiert. Denn dort haben wir einen Skandal vorliegen, zumindest in den Augen mancher Medien ein Skandal, der ja doch mindestens ebenso schwer wiegt wie das, was wir gerade hier besprochen haben. Ist aber eine ganz andere Geschichte. Es geht nämlich um eine neue Linie der britischen Regierung in der Migrationspolitik unter dem Premierminister Rishi Sunak. Und der ist noch gar nicht so lange im Amt, macht jetzt aber schon von sich reden, einmal durch quasi die erst kürzlich vonstatten gegangenen Verhandlungen über die Neuaushandlung des Nordirland, der Nordirland-Klausel und jetzt auch mit einem Vorstoß in Sachen Migrationspolitik. Warum ist der nötig? Das ist ganz einfach. Seit Jahren schon verzeichnet Großbritannien einen Anstieg bei den Flüchtlingszahlen. Die über den Ärmelkanal kommen. Das ist ein relativ großes Problem, weil da natürlich auch viele Migranten ums Leben kommen. Und nur mal so, um das sich da zu orientieren, 2022 waren das genau 40.000 Migranten, die in kleinen Booten meistens über dieses Gewässer übergesetzt haben. Man mag jetzt irgendwie sagen, ja, das ist doch gar nicht so weit, aber natürlich ist das mit einem provisorischen Kleinboot erstens hundsgefährlich und gerade dadurch, dass das so nah scheint, das andere Ende des
Ufers. Das war doch auch neben der ganzen Finanzpolitik ein relativ starkes Argument der Pro-Brexit-Leute immer, oder?
Zumindest im Nachhinein, weil der Brexit hat nach wie vor eine gewisse Erwartung bei vielen Menschen. Also Boris Johnson zum Beispiel hat ja bis zuletzt damit geworben, get Brexit done. Also diese Implementierung des Brexits in allen Lebensbereichen der britischen Gesellschaft, was ja dann auch manchmal wirklich, wo der Brexit dann zu einer quasi mythischen Gestalt erhoben wurde von wegen der Brexit, das ist mehr als nur einzelne Politikfelder, das ist eine ganze Form zu leben und die britische Gesellschaft nur auszurichten. Und der betrifft halt auch natürlich die Migrationspolitik. Und da gibt es eben aber auch unabhängig von dieser Mythologisierung dieses Problem, dass bestimmte Experten sagen, dass 2023 bis zu 80.000 Menschen dann über diesen Kanal kommen könnten. Und die britische Regierung versucht sich deswegen in sehr harten Tönen. Konkret geht es um ein lebenslanges Einreiseverbot für illegale Migranten, die dann natürlich erstmal ausgeschifft werden, sodass sie dann quasi nie wieder Großbritannien betreten müssen und gleichzeitig auch ein lebenslanges Verbot für die britische Staatsbürgerschaft. Das sind zwei. Ja,
aber die stellen dann im Ausland, ich meine in Ruanda, den Antrag. Und wenn wenn dem nicht stattgegeben wird, dann kommen sie einfach nicht mehr rein.
Also der Punkt ist, es gibt ein solches Abkommen, dass illegale Migranten, das ist letztes Jahr verabschiedet worden, ein Gesetz, dass illegale Migranten nach Ruanda ausgeflogen werden, um da quasi dezentral, also quasi exterritorial über das Asylverfahren zu entscheiden. Das war ein Plan, der war damals schon sehr, ja, mit der heißen Nadel gestrickt und ist auch ausgesetzt worden. Jetzt erstmal, weil da Klagewellen kamen. Ähnlich vermuten das Experten jetzt auch bei diesem neuen Vorhaben. Also klar, es sieht vor, dass man bei einem sicheren Drittstaat um Asyl bitten darf und sonst gar nicht. Also du darfst nicht illegal nach Großbritannien mehr kommen, laut also diesem Gesetz, was jetzt verabschiedet werden soll. Und das Problem ist halt einfach, dass die Innenministerin, die damit vertraut ist, selber nicht genau weiß, ob das funktioniert. Also die hat gesagt, okay, wir müssen damit rechnen, dass das national angefochten wird, auch vom obersten Gericht letztendlich. Und wir wissen nicht 50-50, ob das durchkommt.
Ja.
Und gleichzeitig widerspricht es halt bestimmten internationalen Konventionen, also auch zum Teil völkerrechtlichen Konventionen möglicherweise. Und das ist halt, da sieht man schon, wie krass dieser Schritt einfach ist und wie groß auch scheinbar der Handlungsdruck ist, weil offenbar machen die sich wirklich Sorgen, dass das sonst nicht in den Griff bekommen wird.
Ja, ich finde es interessant, mich erinnert es nämlich ein wenig an eine Regelung, die die US-Regierung auch vor kurzem angekündigt hat, wo ebenfalls die Migrationszahlen stark begrenzt werden sollen, wo sich Migranten vor ihrer Einreise quasi in der US über eine App anmelden sollen und wo Migranten, die illegal einreisen, ohne sich vorher anzumelden, mit der Zitat, zumindest aus dem Gedächtnis wiedergebendes Zitat, mit der begründeten Annahme der irgendwie Einbürgerungsunfähigkeit belegt werden sollen.
Juristisch ist in jeder Sprache der Welt einfach schön,
oder? Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, dass halt sowohl in den USA als auch in den England, als auch in sowohl in den USA als in Großbritannien, man kann es fast so eine Art zwangsweise eingeführten Mini-Rechtsruck bezeichnen, der halt keinerlei weltanschaulichen Hintergründe hat, sondern wirklich rein dieser Situationsnot folgt, dass halt einfach beide Länder gerade sehr überfordert sind mit den Zahlen an Leuten, die einreisen.
Ja, die Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die hat doch auch schon don't come, also kommt nicht her, gesagt, mit Blick auf die Leute an der Grenze zu Mexiko. Also das scheint auch bei den US-Demokraten langsam anzukommen, dass das ein ernstes Thema wird. Dieser, ich glaube, Abbott heißt er, dieser republikanische Gouverneur von irgendeinem Südstaaten-Bundesstaat, hat ja auch schon Migranten in Busse gesetzt und die alle in irgendwelche Demokratengegenden in den Norden geschickt.
Ach, das hatte doch damals.
War DeSantis, ja, stimmt. Ja, ja.
Das hat Ron DeSantis gemacht. Und zwar schon letztes Jahr, genau.
Ja, kann man auch darüber diskutieren, wie geschmackvoll das ist, aber es ist zumindest als politisches Statement. Genau.
Ich find's lustig.
Hart, weil es hat, ja, in gewisser Weise ein bisschen lustig ist es schon, weil es die Demokraten dann ein bisschen nackig gemacht hat, die örtlichen, weil die dann plötzlich nicht haben wollten. Mhm. Die werben immer für offene Grenzen, weil sie selber nicht an der Grenze sind. Und wenn der Bus dann einfährt, dann beschweren sie sich. Von daher, das ist alles, mir tut das leid für die Leute dort, aber auf Dauer muss Migration irgendwie geregelt werden. Also,
und das ist halt die Sache. Ja. Also in Großbritannien würde ich sogar sagen, argumentieren, dass das durchaus auch einen Hintergrund hat in der politischen Ausrichtung. Also das sind ja zum Teil die Tories, die Brexiteers, die da auch dran sind. Und die glauben halt auch dran, dass die Kontrolle, dieses Take-Back-Control, dass das auch in der Migrationspolitik greift. Also da würde ich denen schon sagen, dass sie das quasi aus Überzeugung tun. Nur, dass es da natürlich zweischneidig ist. Einerseits ist es natürlich der Versuch, dieses Migrationsproblem auf nationaler Ebene zu lösen, anders als zum Beispiel in Deutschland, wo nach wie vor natürlich das Mantra ist, okay, wir müssen das entweder EU-weit lösen oder gar nicht. Wo dann natürlich so Kommunen wie jetzt zum Beispiel in Brandenburg, Mecklenburg oder andernorts sagen, okay, bitte helft uns und dann natürlich verwiesen wird auf europäische Institutionen und dann so ein bisschen gesagt wird, naja, wir tun, was geht. Aber gleichzeitig ist Großbritannien natürlich eine Insel und dort hat man immer das Problem, dass diese Splendid Isolation, so umgeben von der Nordsee, natürlich sich auch in ganz konkret juristische Gestalt kleiden kann, wenn natürlich andere Staaten aufgrund der britischen Migrationspolitik sagen irgendwie, ja, ihr Blödmann, ihr brecht Völkerrecht, dann wollen wir, und das ist ja bei der EU auch gar nicht fernliegend, dass das so ist, dass die EU jetzt aufgrund dieser menschenrechtlichen Verstöße quasi eine schlechtere Beziehung zu Großbritannien aufnimmt. Ich glaube, das ist auch noch ein Problem, dem sich Großbritannien da pragmatisch stellen muss, dass natürlich die Migrationspolitik auch Antworten finden wird auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Und das war schon in der Vergangenheit so, dass Frankreich da auch immer wieder diese menschenrechtlichen Fragen auch angemahnt hat und auch gesagt hat, nee, das passt uns nicht so, wie ihr das bei euch handhabt. So. Also das ist auch eine sehr interessante Frage. Rishi Sunak hat deswegen auch noch vor, Gespräche mit Macron zu führen in dieser Sache. Mal gucken, wie die ausgehen.
Ja, ich bin ein großer Fan von der Idee eines Green Card Modells, dass Leute sich eben vorher bewerben, bevor sie herkommen und man dann als Land ziemlich egoistisch nach Qualifikationen der Personen gehen kann, dass unkontrolliert einfach Leute reinkommen bei gleichzeitigem Sozialstaat, ist volkswirtschaftlich schwierig zu vermitteln, so leid es mir tut.
Ja, klar, das ist ja auch das existierende Problem irgendwie.
Ja. Mit jetzt der Änderung in Großbritannien ist aber ebenfalls ja sehr spannend, dass jetzt Deutschland zunehmend alleine dasteht mit seiner sehr, sehr liberalen Migrationspolitik. Also ich glaube, Spanien und Portugal betreiben das noch ähnlich. Ansonsten rücken doch jetzt sehr viele Länder sehr stark davon ab, habe ich das Gefühl. Also Ungarn und Polen sind ja schon lange quasi mal.
Ja, die waren ja schon immer
Schon immer da sehr abwehrend. Griechenland hat seine Politik komplett geändert. Dänemark die letzten Jahre, Schweden jetzt kürzlich, Italien. Italien ist sehr unübersichtlich, was passiert. In vielen linken Medien wird die Regierung sehr kritisiert, dass sie sehr hart mit Migranten umgehen würde. In vielen rechten Medien wird kritisiert, dass sie eigentlich noch viel zu lasch ist und noch viel zu viele Leute durchrücken lässt. Aber allgemein habe ich das Gefühl,
Der Trend geht eindeutig in eine Richtung und Deutschland ist da ein bisschen der Geisterfahrer.
Obwohl ich da schon ein bisschen Wein ins Wasser gießen würde, nämlich dass nach wie vor eine EU-Lösung dieser Migrationsfragen offenbar in weiter Ferne ist. Also,
es braucht ja eben keine EU-Lösung, wenn jedes Land im Zweifelsfall für sich macht, wir machen jetzt dicht.
Das ist so gesehen dann auch die EU-Lösung.
Lustigerweise wäre es eine Anti-EU-EU-Lösung. Also es wäre ganz interessant. Kommen wir zu anderen interessanten Sachen, die in sich paradox klingen und auch wirken und wahrscheinlich auch sind. Ähnlich paradox wie die Migrationspolitik, ist Jeremy Fragrance. Wer den nicht kennt, der hat etwas falsch gemacht im Leben.
Allerdings.
Mehr als man sich nur irgendwie vorstellen kann. Denn er hat viel Spaß verpasst und auch Lebensfreude. Und wir hoffen, dass wir diese verlorene Lebensfreude jetzt nachreichen können. Also los geht's, Freunde. Wer ist Jeremy Fragrance, fragt ihr. Jeremy Fragrance ist der lustigste Typ auf dem Planeten, heißt mit bürgerlichem Namen Daniel Schredinski, Entschuldigung, wenn ich den jetzt falsch ausgesprochen habe, und ist vom Beruf her Parfüm-Influencer. Ihr fragt euch, okay, wie soll denn das gehen? Wenn ich jetzt mir ein YouTube-Video angucke, dann rieche ich das Parfüm doch nicht. Oh, da habt ihr völlig recht, das könnt ihr nicht riechen. Und genau deswegen ist Jeremy Fragrance da so komisch und auch gleichzeitig so witzig, weil genauso seltsam wie sein Hobby vor dem Bildschirm sind auch seine ganzen Extravaganzen und Ticks. Der Typ wirkt wie ein Guru auf Crack. Er schreit regelmäßig seinen Signature-Spruch Power Bitches, steht auf einarmige Liegestütze, war mit seiner völlig hyperaktiven Art schon bei Sendungen wie Promi Big Brother oder bei Sky Sport und hat dort eigentlich alles gemacht, außer sich irgendwie kontextkonform verhalten. Also er hat eigentlich alle Leute nur in den Wahnsinn getrieben. Bei Promi Big Brother hat er zum Beispiel aufgehört, weil er sein Johannesevangelium nicht mit ins Zimmer nehmen durfte.
Das ist schon wieder stabil.
Genau, darüber reden wir auch gleich. Höhepunkt seines bisherigen Fames war eine Einladung vom pakistanischen, also würde ich jetzt mal so behaupten, dass es der Höhepunkt war.
Zumindest global, ja.
Genau, also er ist global unterwegs. Vom pakistanischen Premierminister Imran Khan, der Geschäftsmänner aus Indien, China und Jeremy Fragrance eingeladen hat. Und es gab dann so Bilder, die um die Welt gingen von Jeremy Fragrance. Er ist immer ganz in weiß gekleidet. Er machte dann da einarmige Liegestütze so vor den ganzen Geschäftsmännern. Und
waren alle sehr verwirrt und wussten nicht so wirklich, wie sie damit umgehen sollen.
Ja,
Jeremy Fragrance ist so diese Sorte von Mensch, wie so der Verrückte, der in der U-Bahn rumschreit, du denkst, also entweder ist der ein Vollidiot oder der ist ein Genie.
Genau.
Der ist auf jeden Fall nichts in der Mitte.
Jeremy Fragrance ist in dem Fall tatsächlich eher das Genie als der Vollidiot in der U-Bahn.
Er ist zumindest erfolgreich.
Ja, definitiv. Was löst er bei dir aus, Lorenz?
Ich habe mir ein paar Videos angesehen, aber er gab mir sehr unangenehme Andrew Tate-Vibes.
Echt? Ich finde den sehr viel lieber, in Anführungszeichen, als Andrew Tate.
Ja, aber halt dieses komische Patrick Bateman-mäßige narzisstische, hyperaktive.
Ja, das stimmt, ja. Patrick Bateman, das passt übrigens sehr gut darauf. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also falls sich hier auch einer der Zuhörer fragt, warum wir jetzt über irgendeinen Typen reden, der alberne Parfümvideos macht. Das Interessante bei dem ist, da hat Flo sich noch mehr eingelesen, der Mann vertritt hier und da zumindest diskutablerweise dann doch manchmal gewisserweise politische Standpunkte oder zumindest gesellschaftlich relevante Standpunkte.
Genau, und die könnte man auch als konservativ bezeichnen, mit ein bisschen Kulanz. Also während er rumschreit und Liegestütze macht, spricht er so bedeutungsschwangere Sätze wie du musst an Gott glauben, musst deiner Familie treu bleiben, deine ganzen Impulse in den Griff bekommen und hart an dir arbeiten. Also das ist so seine Weltsicht, so dieses krypto-konservativ, würde ich jetzt sagen. Und das ist natürlich witzig, jetzt auch für uns als als quasi in einer konservativen Wochenzeitung, die sich natürlich auch mit Medienthemen oder so mit Lifestyle-Themen auseinandersetzt. Okay, wie stehen wir dazu? Ist das jetzt ein Vorbild, so ein Typ, der völlig hyperaktiv ist und dann sowas Konservatives sagt? Oder wie steht ihr dazu? Weil ich würde jetzt gleich erstmal in den Raum werfen, dass das kein Vorbild ist. Weil so ein Hyper-Typ kann also...
Ich weiß ja nicht, wie viel von dem echt ist und wie viel von dem Kunstfigur ist. Ob der nicht die Kamera ausmacht und danach total normal und vernünftig ist.
Genau.
Ich find's ein interessantes Phänomen. Die Konservativen im heutigen Westen, vor allem in Deutschland, sind so verzweifelt, dass sie sich an jeden Strohhalm klammern. Das hatten wir schon bei Serdar Somuncu. Der Typ ist offensichtlich ein Linker, ist ja völlig okay so. Und dann sagt der einmal so was halb Vernünftiges über Corona und über Lauterbach und bei Twitter alle Kommentare, Somuncu, ein wahrer Patriot und so weiter. Und bei Jeremy Fragrance ist es halt auch so, wir werden komplett mit Wokeness überzogen und wenn dann ein Typ kommt, der eine Kreuzkette trägt und Liegestütze macht und keine ausgedachten Pronomen verwendet, dann sind wir direkt so, oh, das ist ja einer von uns quasi. Ich weiß nicht, ob Jeremy Fragrance politisch ist oder in erster Linie Comedian, Entertainer, was auch immer.
Wird zweifelsohne an sich unpolitisch sein. Und das Interessante, was ich finde, ist halt, dass sein Lifestyle quasi, dieses sei erfolgreich, arbeite an dir, dieses quasi ultra-Business-Class-mäßige, ADRS-mäßige, das schreckt mich ab.
Ja, ich wollte gerade sagen, gerade dieses arbeite an dir, sei businessmäßig, mach Geld und so weiter, ist das nicht eher ultraliberal?
Also exakt.
So ein Speed-Liberalismus statt ein Konservatismus?
Also ich finde an sich, arbeiten ist schon auch irgendwie was Konservatives, weil Konservative zumindest heutzutage dazu tendieren, die Schuld eher bei sich selber als bei den anderen zu sehen. Also diese ganze Opferrolle und so ist ja zumindest seit einigen Jahrzehnten eindeutig links konnotiert.
Du meinst so ein Hype um die menschliche Persönlichkeit, dass man sagt, okay, die menschliche Persönlichkeit hat einen Eigenwert, an den man herauskitzeln muss.
Ja, genau, dieses Jordan Peterson-mäßige, räum dein Zimmer auf, steh jeden Tag zur selben Uhrzeit auf, arbeite an deinen Träumen, lüg nicht und so weiter. Ja. Das sind so Binsenweisheiten, aber wenn man die befolgt, führt man ein glückliches Leben in der Regel.
Das Lustige ist, ich kann das zum Teil verstehen, aber für mich ist ich label das mal gleich, dieses sehr neurotische von wegen, dieses hektische Selbstoptimieren, finde ich eher ein Ausdruck von Entfremdung. Also ich finde das nicht authentisch, wenn jemand auf der Spitze seines Ruhms angelangt ist und man nicht mehr genau weiß, ob das jetzt eine Maske ist oder ob das der natürliche, authentische Mensch ist. Ich finde, das ist sogar die Spitze des Unnatürlichen eigentlich.
Du weißt noch nicht, wo die Spitze ist. Vielleicht wird der Mann Bundeskanzler. Also wer weiß, ob der die Spitze seines Ruhms schon erreicht hat.
Das ist ja bei Leuten wie, also wenn ich jetzt mal den Bogen weitermachen kann, so bei Leuten wie Donald Trump, war es ja auch immer so, spielt der eine Rolle? Ist das so, ist der wirklich so? Wenn der auch zu Hause mit Melania am Küchentisch sitzt, sagt er denn, oh, that's great. So, ist der wirklich great so? Guy. Ja, ist das so oder ist der seine Rolle und ist der am Ende des Tages total, total in Anführungszeichen normal? So, weil das ist so, diese Charaktermaske, die ist bei, das ist, deswegen sage ich, das ist bei relativ vielen, in Anführungszeichen, konservativen Zeiterscheinungen, so Promis und bla bla bla, dass so relativ viele Leute das so eine Rolle spielen. Also so, und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen, das irritiert mich.
Ich sehe da bei diesen Arbeiten, beziehungsweise an sich selbst arbeiten, sehe ich auch irgendwie verschiedene Traditionen am Werk. Also Arbeit ist auf jeden Fall etwas Konservatives, aber an sich selbst in erster Linie zu arbeiten und das ins Zentrum zu stellen, das ist ja in dem Sinne was Konservatives, dass es irgendwie aus dieser eher angelsächsischen, liberal-konservativen Tradition stammt, aber eben gerade in diesem Self-Improvement-Ding dann eher auch in so einen Hyperrealismus geht, der dann eigentlich weniger konservative Anteile hat. Und hingegen eine europäische konservative Tradition, da ist ja Arbeit eher mit dann doch quasi so kollektiveren Vorstellungen verbunden. Also da arbeitet man nicht an sich, sondern da arbeitet man für seine Familie oder man arbeitet an dem Aufbau des Staates mit im Staatsdienst. Keine Ahnung, das wären sehr so europäische konservative Vorstellungen und so weiter. Da sehe ich halt so einen gewissen Traditions so ein Unterschied in den Traditionen. Und ich würde sagen, Jordan Peterson hat halt noch irgendwie eher dieses Konservative, weil er natürlich so auch so eine gewisse Ruhe und Gesetztheit und so einen Bildungshintergrund verkörpert.
Aber ich finde, der spielt auch so eine Rolle. Das ist doch auch so eine Marke, die da geprägt hat.
Das natürlich schon auch, aber trotzdem jetzt in der Rolle, die er spielt. Und halt dieses konservative Element sehe ich bei Jeremy Fragrance eigentlich gar nicht mehr, außer dass er meinetwegen eine Bibel mit sich rumträgt.
Ja, es ist interessant. Also man kann die Persönlichkeiten schon auf unterschiedlichste Arten und Weisen beleuchten. Ich glaube, Lorenz sagt Daumen runter. Vincent sagt so halben Daumen hoch.
Ich finde ihn sehr lustig, aber ob das einen großen politischen Bezug hat, weiß ich jetzt nicht
mehr. Ja, klar. Und ich glaube, ich sag einfach nur, sag ich denn?
Ciao?
Schweden-Eisbecher, sag ich.
Ach so, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Schweden-Eisbecher. Ich kenne nur Schweden-Trichter, der ist aber nicht lecker.
Der ist nicht lecker. Schweden-Eisbecher ist Vanille-Eis mit Apfelmus.
Kennt ihr Süßströming?
Ja, das aber ist, der ist nicht Fisch, lecker. Ja.
Habe ich noch nie gegessen.
Den sollte man nicht mit dem Schweden-Eisbecher zusammen genießen.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Naja, ansonsten habt ihr noch irgendwelche Schlussworte, irgendwas Weltbewegendes, was ihr noch loswerden wollt?
Ja, Schweden-Eisbecher, hatte ich doch gesagt.
Ja, einen lustigen Funfact. Der jetzige englische Premierminister ist das erste heidnische Staatsoberhaupt in Großbritannien seit dem Mittelalter.
Also, was hat er denn für eine Religion?
Er ist Hindu.
Ah.
Ah, das nennt man bei den Briten dann immer noch heidnisch. auch nicht schlecht.
Nice, sehr schön.
Naja, in dem Sinne, Leute, ihr kennt die alte Leier von mir. Besucht die Bibliothek des Konservatismus.
Soll ich Leiermusik hätten machen?
Genau, besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr in Berlin seid. Kauft euch die junge Freiheit in gut sortierten Spätis und Zeitungsläden eures Vertrauens. Denkt über ein Abo nach, unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Folgt uns natürlich auch online auf unserer Website jungefreiheit.de oder auf Instagram, Facebook, Twitter, Telegram und so weiter. Lasst euch nicht dabei erwischen, wie ihr von der Regierung Geld für Gefälligkeitsinterviews annimmt. Lasst euch nicht ärgern, bleibt frohen Mutes und guter Dinge. Kommt gut ins Wochenende und bis dann, Leute. Ciao. Spaghetti.